Die Proteste der QuerdenkerInnen werden von vielen Menschen unterstützt, die der Esoterik anhängen. Das ist kein Zufall. Wer glaubt, dass unser Leben von höheren Mächten abhängt, dass nur Eingeweihte den großen Durchblick haben, Krankheiten aus schlechtem Karma resultieren oder Zuckerkügelchen helfen, wenn es im Bauch zwickt, der ist reif für die Verschwörungsideologien. Welche Wucht diese Gemeinschaft aus Neonazis, WutbürgerInnen und EsoterikerInnen entfalten kann, zeigte der Sturm auf das Kapitol in Washington unter Führung eines Schamanen. Heute im Forum gibt es eine Schwerpunktsendung zu Verschwörungstheorien. Im Rahmen der Wochen gegen Rassismus hatte das IZ3W Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg Peter Bierl am 19. März zum Online-Vortrag eingeladen. Peter Bierl ist Journalist und setzt sich schon seit sehr langer Zeit mit Verschwörungstheorien auseinander. Und damit herzlich willkommen zum Forum auf PH 88,4 Uni FM. Im virtuellen Radiostudio ist Traudel Günnel. Katrin Dietrich vom Informationszentrum Dritte Welt stellt zu Beginn Peter Bierl, den Referenten des vom IZ3W organisierten Vortrags, vor.
Hallo nochmal zusammen und herzlich willkommen zu den Wochen gegen Rassismus aus Freiburg. Mein Name ist Katrin Dietrich vom IZ3W. Ihr habt alle oder Sie haben alle mitbekommen, dass sich im Zuge der Corona-Pandemie auch die sogenannte Querdenkerbewegung gebildet hat, die auch eben in Freiburg in Erscheinung getreten ist mit Mahnwachen, mit Autokorsos und vor allem auf Social Media sehr aktiv ist. Und die Querdenker sagen ja von sich selbst, dass sie keine Meinung ausschließen würden. Und entsprechend finden sich darin auch so unterschiedliche Gruppen wie die Impfgegnerinnen, Verschwörungsgläubige, Anhänger der Rechten und der Esoterik-Szene. Und diese Verbindung zwischen Esoterik und rechter Ideologie, die ist überhaupt nicht neu. Und das weiß unser Referent des heutigen Abends sehr genau, denn er beobachtet die Esoterik-Szene schon seit vielen Jahren. Herzlich willkommen, Peter Bierl. Peter Bierl ist Autor und freier Journalist. Er schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Jungle World, ab und zu auch mal für die IZ3B. Er hat zahlreiche Bücher verfasst. Ich nenne hier nur ein paar Beispiele, die einen Bezug zu Esoterik haben. Vor 20 Jahren erschien sein viel diskutiertes Werk Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister über Antisemitismus und Rassismus im Werk Rudolf Steiners. 2014 kam Grüne Braune, Umwelt, Tier und Heimatschutz von rechts heraus. Und ganz aktuell, 2021, ist sein Essay Die Legende von den Strippenziehern, Verschwörungsdenken im Zeitalter des Wassermanns im Maro Verlag erschienen.
Katrin Dietrich vom Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg. Peter Bierl gibt zunächst einen Überblick über das, was unter Verschwörungstheorien zu verstehen ist, und betont, dass das Phänomen keineswegs neu sei.
Ich glaube, das Thema an sich ist natürlich jetzt durch diese Querdenker in der Öffentlichkeit sehr breit diskutiert, ist aber natürlich im Prinzip nichts Neues. Es gab schon mal so einen Schub an Diskussion nach der Vereidigung von Donald Trump, wo die Frage aufkam, wie viele Leute waren denn nun bei der Inauguration mit dabei, und da dieser Begriff der alternativen Wahrheiten geprägt worden ist. Für die antifaschistische Linke ist das Thema schon älter. Im Grunde genommen warnen wir seit Jahren vor der Gefahr, die von solchen Geschwurbel ausgeht, vor allem, weil es auch im Regelfall mit Antisemitismus verbunden ist und diese Ideologie durchaus mörderische Konsequenzen hat, wie in Hanau vor etwas mehr als einem Jahr, aber auch in Halle, in Christchurch oder Oslo. Und eines der großen Probleme ist, dass der staatliche Repressionsapparat die Gefahr von rechts nicht ernst nimmt. Und wir wissen auch in Deutschland, dass gerade dieser Apparat durchsetzt ist von rechten Netzwerken. Und so kann es kommen, dass Nazis und Neonazis seit Jahrzehnten in diesem Land eine Blutspur ziehen. Welche Wucht das Verschwörungsgeschwurbel entfalten kann, hat sich auch gezeigt, als ein Mob aus Nazis, Antisemiten, Esoterikern und Normalbürgern, angefeuert von konservativen Politikern und Medien, das Kapitol in Washington gestürmt hat. Wie in Berlin am Reichstag im August stieß der Mob auf wenig Widerstand durch die Polizei. Das finde ich schon bemerkenswert, wenn man sich vor Augen hält, dass jede linke bis linksradikale Demonstration hierzulande, aber auch in Frankreich oder in den USA, oft scharf reglementiert wird, häufig als Wanderkessel stattfindet und bei geringsten Anlässen und Vorwänden mit Gewalt auseinandergejagt wird. Für den staatlichen Repressionsapparat steht der Feind traditionell links. Und das hat auch insofern seine Berechtigung, als Nazis so wenig wie Esoterikerinnen und Wutbürger die Herrschaft von Staat und Kapital herausfordern. bemerkenswert an den Querdenker-Demonstrationen wiederum ist, dass es sich eben nicht um eine genuin rechte Bewegung handelt, sondern vielmehr eine heterogene Masse, in der sich allerdings Nazis wie die Fische im Wasser bewegen können und die Funktion einer Sturmtruppe übernehmen, wie etwa bei der Kundgebung in Leipzig im November zu sehen war. Das Gewaltpotenzial ist deutlich erkennbar, wie sich an den Attacken auf JournalistInnen zeigt. Angesichts der aktuellen Widersprüche und Krisen könnte das vielleicht nur der Anfang sein. Diese Querdenkeraufmärsche muss man klar unterscheiden von der notwendigen Kritik an staatlichem Handeln, dem Protest gegen autoritäre Tendenzen, gegen staatliche Schutzschirme, die zwar für die Bourgeoisie aufgespannt werden, aber Flüchtlinge etwa in Unterkünften außen vor lassen, in denen es unmöglich ist, Abstände einzuhalten. Die Corona-Krise trifft eben nicht alle gleichermaßen, sondern schlägt zu, klassenspezifisch und entlang den vorhandenen patriarchalen und rassistischen Spaltungen dieser Gesellschaft. Was diese Querdenker-Aufmärsche von ernsthafter Kritik unterscheidet, ist der Umstand, dass die TeilnehmerInnen wahlweise unterstellen, das Virus existiere gar nicht, sei speziell in Labors gezüchtet worden, um der Menschheit zu schaden, oder indem die Gefährlichkeit geleugnet wird. Behauptet wird, es sei ein Vorwand, um eine Tyrannei zu errichten. Viele von den WortführerInnen sind dem bürgerlich-libertären, aber auch dem, ich nenne es immer, bauchlinken Spektrum zuzuordnen, wie etwa Anselm Lenz, der die erste sogenannte Hygienedemonstration in Berlin organisiert hat und dessen Gruppe von einem Zusammenbruch des Finanzmarktkapitalismus schwadroniert, weswegen die Regierung nun eine Diktatur einrichten wolle. Wer sich die Gewinnzahlen etwa von Daimler-Benz anschaut, der wird feststellen, dass das natürlich hanebüchener Unfug ist. Es zeigt sich auch in dieser Krise wiederum, dass es natürlich, wie das unter kapitalistischen Verhältnissen nicht anders sein kann, die einen profitieren und die anderen verlieren.
Peter Birl, Journalist und Experte in Sachen Verschwörungstheorien, der im März einen Online-Vortrag zum Thema hielt. Forum auf PH 88,4 Uni FM, heute mit einer Schwerpunktsendung zum Thema Verschwörungstheorien. Diese sind keineswegs den Querdenkern allein zuzuordnen. Peter Birl analysiert im Folgenden die Verbreitung sowie unterschiedliche Facetten von Verschwörungstheorien.
Verschwörungstheorien und Fake News sind aber weder eine exklusive Waffe der Rechten noch das Privileg von Dumpfbacken, die sich Aluhüte aufsetzen. Sie gehören seit jeher zum Handwerkszeug im politischen Geschäft. Es gibt sie auch von liberaler und linker Seite. Sie werden von etablierten Medien und staatlichen Stellen verbreitet. Und jeder funktionierende Staat hält sich zum Zweck der Desinformation wie auch der verdeckten Operationen einen Geheimdienst. Wir werden nicht klären können, wer alles in die Ermordung von Kennedy verwickelt war und wo und in welcher Verkleidung sich Elvis Presley herumtreibt. Ich werde vielmehr versuchen, sehr, sehr knapp einen analytisch-kritischen Zugang zu diesem Phänomen zu finden, das in politischen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart so große Bedeutung hat. Ich werde dazu am Anfang ein paar Definitionen und Unterscheidungen vorstellen, dann einen kurzen historischen Überblick geben, mich mit aktuellen Verschwörungsmythen beschäftigen, mit einigen und zum Schluss ein paar Überlegungen zu deren Attraktivität anstellen. Das alles ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich kann manches in dem Vortrag nur anreißen. Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs Verschwörungstheorie. Das ist bei so einem politischen Begriff auch nicht weiter verwunderlich. Der Inhalt ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es gibt etliche, die den Begriff Verschwörungstheorie sogar ablehnen, mit dem Argument, es handelt sich um Hirngespinste und die sollte man nicht mit dem Begriff Theorien adeln. Sie schlagen stattdessen Verschwörungsideologie, Verschwörungsmentalität, Verschwörungspropaganda, paranoide Weltbilder und so weiter und so weiter vor. Im Prinzip teile ich dieses Argument, aber andererseits sträubt sich bei mir immer so ein bisschen was dagegen, und zwar deswegen, weil darin auch so ein bisschen Dünkelhaftigkeit und Verdrängung steckt. Auch Antisemitismus und Rassismus sind nicht von bildungsfernen Schichten entwickelt worden, sondern von Dichtern und Denkern, von Wissenschaftlern an Universitäten. An Universitäten wurde vor 130 Jahren noch gelehrt, dass Frauen besser von höherer Bildung fernzuhalten sind, weil sie aufgrund ihres kleineren Gehirns sonst Schaden nehmen würden. Alles das war zu ihrer Zeit anerkannte wissenschaftliche Theorien. Also ein bisschen runterkommen vom hohen Ross. Ich werde im Folgenden mal von Verschwörungsideologie, oft aber von Verschwörungstheorie sprechen. Einfach deswegen, weil der Begriff allgemein gebräuchlich ist. Und ich habe mir jetzt aus den vielen, vielen Definitionen eine rausgesucht, die mir persönlich einfach und treffend erscheint. Das stammt aus einem Buch von Ute Kaumanns. Und da wird es folgendermaßen definiert. Verschwörungstheorien stellen den Versuch dar, komplexe, als Missstand wahrgenommene Zusammenhänge als böswillig intendierte Machenschaften zu erklären, und zwar in monokausaler Weise. Sie konstruieren eine Gruppe von Verschwörern, die sich zusammengeschlossen haben, um geheime Ziele zum Schaden Dritter zu verfolgen. Also in dieser Definition wird fokussiert auf eine bestimmte Handlungsweise. Eine Verschwörungstheorie besteht demnach aus vier Komponenten. Das erste ist natürlich eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe von Verschwörern, die zweitens im Geheimen wirkt, drittens einen gemeinsamen Plan verfolgt und viertens dieser Plan ist zum Schaden anderer. Also eine sehr einfache, wie ich finde, und sehr kompakte Definition, die es aber ganz gut auf den Punkt bringt. Mindestens genauso wichtig wie die Definitionen sind meiner Meinung nach, dass wir unterscheiden. Und zwar zum einen gibt es ja reale Verschwörungen. Also etwa der Verfassungsschutz in Niedersachsen sprengt 1978 in die Gefängnismauern in Celle ein Loch und schiebt diesen Bombenanschlag der RAF in die Schuhe. Das ist sozusagen ein klassischer Fall von Verschwörung vom staatlichen Apparat aus. Also reale Verschwörung so als erste Kategorie. Zweitens gibt es sogenannte Verschwörungsfiktionen zum Zweck der Unterhaltung. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Illuminatus-Geschichte von Dan Brown, die mit Tom Hanks ja auch verfilmt worden ist und immer wieder mal im Fernsehen zu sehen ist. Illuminati, wo die Illuminaten so also als die Lieblingsverschwörungsgruppe aller Verschwörungsideologen eine wichtige Rolle spielt. Also die Verschwörungsfiktion. Dann gibt's noch die sozusagen echte Verschwörungstheorie, nämlich die Verschwörungstheorie als Arbeitshypothese. Also als Hypothese, die bewiesen oder widerlegt werden kann. Beispielsweise die Frage, welche Kontakte hatte Donald Trump zur russischen Regierung vor seiner Wahl 2016 und in welcher Weise hat die russische Regierung eventuell den Wahlkampf in den USA beeinflusst. Das ist sozusagen eine Hypothese über eine Verschwörung. Und jetzt kommen wir schon etwas näher an das Thema, nämlich ein diffuser Verschwörungsglaube, ein allgemeines Misstrauen, spezifische Ängste, Vorstellungen von geheimen Machenschaften bestimmter Gruppen oder auch des staatlichen Apparates. Das ist so ein diffuser Verschwörungsglaube, der sicher auch der Boden ist, auf dem dann die fiktiven Verschwörungstheorien dann auch aufsetzen können. Diese Unterscheidung, die ich jetzt hier gemacht habe, ist natürlich eine analytische und ist in der Realität nicht trennscharf. Und oft ist es so, dass literarische Produkte, etwa die Illuminatus-Trilogie, die so um 1970 rum rauskam und ein Bestseller war, dem Glauben an Verschwörungstheorien anheizt, auch wenn das von den Autorinnen und Autoren gar nicht beabsichtigt ist. Also man sollte diese Unterscheidungen im Kopf haben auf der einen Seite und zum anderen aber auch wissen, dass das ineinander übergehen kann.
Im Folgenden geht es um die Theorie der sogenannten Umvolkung. Dazu Peter Birr, Journalist und Experte in Sachen Verschwörungstheorien.
Zentral für die völkische Rechte ist die Vorstellung von einer Umvolkung, also einem von finsteren Mächten. Wahlweise ist es die UNO, die amerikanische Regierung, auch die Zentralbank Fed, gesteuertes Langzeitprojekt zum Austausch der autochthonen Völker durch Migranten. Interessanter Punkt ist nun, dass bei dem Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville in den USA, die Teilnehmer skandierten, Jews will not replace us. Das verweist auf das, was eigentlich immer gemeint ist. Also die klügeren Rechten lassen da eine Leerstelle, sagen nicht genau, wer der eigentliche Drahtzieher ist, während die Nazis das ganz offen benennen. Der antisemitische Gehalt der Umvolkungslegende wird, wie auch bei dieser Demonstration und mit diesem Slogan, ganz offen ausgesprochen. Bei anderen ist es verdeckt. Ein Beispiel, ein Zitat von Björn Höcke, der 2015 gesagt hat, vielleicht würden die Flüchtlinge als Migrationswaffe eingesetzt werden, um etwas zu erreichen, was die Destabilisierung Europas genannt werden kann. Zitat Ende. Über die Rolle von Kanzlerin Merkel könne er nur Vermutungen anstellen. Entweder habe sie den Verstand verloren oder aber, jetzt wieder Zitat, und die zweite Möglichkeit ist, das ist so unglaublich, wenn es so wäre, aber es ist tatsächlich eine realistische Möglichkeit in meinen Augen. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie einen großen, großen geopolitischen Plan eingeweiht ist und diesen willentlich durchführt. Also hier sehr, sehr vorsichtig, eine zweite Möglichkeit, die man sich kaum vorstellen kann, aber die irgendwie doch auch realistisch ist, dass es da eigentlich um einen großen geopolitischen Plan geht und sie da als Werkzeug fungiert, die den umsetzt.
PH 88,4. Wir senden, bis es funkt.
Unser Thema heute: Verschwörungstheorien. Neben der Legende von der sogenannten Umvolkung ist auch die Leugnung des Klimawandels Kernbestandteil von aktuellen Verschwörungsmythen. Dazu Peter Bierl, Journalist und Experte in Sachen Verschwörungstheorien, der im März auf Einladung des Informationszentrum Dritte Welt Freiburg dazu einen Online-Vortrag hielt.
Neben dieser Umvolkungslegende ist der nächste große oder die nächste große Verschwörungslegende der Rechten die Leugnung des Klimawandels bzw. des menschengemachten Anteils daran. In Deutschland ist es vor allem das sogenannte Europäische Institut für Klima und Energie, das verbreitet, aber auch die Zeitschrift Kompakt und die AfD, verbunden mit Attacken auf die Grünen, aber vor allem auch auf Greta Thunberg und Fridays for Future, in denen eine Verschwörung unterstellt wird oder zumindest Hysterie. Diese häufige Verwendung des Ausdrucks Hysterie gegenüber Greta Thunberg verweist auch nochmal auf ein ganz klar sexistisches Motiv. Was verschiedene Spektren vereint, und zwar sowohl rechte als auch linke Spektren vereint, ist die Vorstellung einer Fremdherrschaft, einer Unterdrückung des deutschen Volkes und seiner Souveränität. Und diese Vorstellung, auch die lässt sich natürlich wieder antisemitisch aufladen und zuspitzen, wie etwa in diesem, glaube ich, inzwischen einigermaßen bekannten Song von Naidu, Raus aus dem Reichstag, wo er von Baron Rothschild spricht, was natürlich eine Verballhornung von Rothschild ist. Wie gesagt, eine wichtige Rolle spielt die Zeitschrift Kompakt von Jürgen Elsässer, wo Verschwörungsvorstellungen in allen möglichen Variationen ein ganz zentraler Inhalt sind. Hier auch nochmal sozusagen getoppt durch den Titel Macron als Rothschilds Präsident. Und schließlich kommen wir zur Corona-Krise, wo es diese Verschwörungstheorien in unzähligen Variationen gibt, die sich aber letztlich auf drei Hauptlegenden zurückführen lassen, nämlich die eine, das Virus existiere überhaupt nicht, oder zweitens, seine Gefährlichkeit werde maßlos übertrieben, oder aber das Virus sei absichtlich gezüchtet worden, wahlweise in einem Labor in China, in Israel oder den USA, um dem Rest der Menschheit zu schaden. Alle diese Varianten der Corona-Verschwörung unterstellen, jemand habe diese Krise absichtsvoll inszeniert, versetze die Menschheit in Angst und Schrecken, um davon zu profitieren. Und wahlweise sind es dann die Virologen oder medizinische Institute, die um Macht und Einfluss ringen, Geld und Stellen, oder aber Regierungen, die hinter den Kulissen eine Corona-Diktatur aufrichten wollen. Und im Umfeld von Anselm Lenz ist immer wieder die Rede von einem eigentlich faschistischen Regime. Es gibt bestimmte Tendenzen, das Geschäft mit Impfstoffen und Medikamenten, autoritäre Entwicklungen wie etwa in Ungarn. Aber alles das hat mit den Mechanismen von Krisenbewältigungen und Machtkämpfen in einer konkurrenzbasierten Gesellschaft zu tun und nichts mit einer Verschwörung. Es gibt keine Belege für diese Machenschaften von Personen wie Bill Gates. Vor allem ist es unsinnig anzunehmen, dass nahezu alle Regierungen dieser Welt, vom Neofaschisten Orban über liberale Regierungen des Westens bis hin zur Kommunistischen Partei Chinas, nach einer Pfeife tanzen würden, dafür die Kapitalverwertung zumindest zeitweise und teilweise einschränken, Wirtschaftskrisen riskieren und damit auch soziale und politische Verwerfungen und Machtverluste intern und in der internationalen Staatenkonkurrenz. Der organisierte Neofaschismus von der AfD bis zur Neonazi-Partei Dritter Weg hat zu den Corona-Aufmärschen ein instrumentelles Verhältnis. Für die Rechten ist die Unzufriedenheit, die massenhafte Unzufriedenheit interessant, weil sie denken, sie können da andocken, sie können da neues Potenzial gewinnen. Und die Frage nach dem Virus und seiner Gefährlichkeit ist da zweitrangig. Inhaltliche Überschneidungen in dieses Querdenkerspektrum, die es möglich erscheinen lassen, dort neue Anhänger und Anhängerinnen zu gewinnen, sind da wesentlich wichtiger. Wenn man sich jetzt diese Querdenker-Demos anschaut, und inzwischen gibt es ja auch ein paar Untersuchungen dazu, da muss man feststellen, die meisten Teilnehmer gehören der bürgerlichen Mitte an, zählen soziologisch zur Mittelschicht. Viele stammen aus einem ökologisch orientierten, esoterisch gestimmten Spektrum, wie etwa die Impfgegner und Gegnerinnen oder das globalisierungskritische Spektrum. Zum Symbol ist das Maskentragen geworden, das in völliger Verkennung von Realitäten als Ausdruck einer Diktatur oder eines neuen Faschismus missverstanden wird. Und es gibt eine Untersuchung der Universität Basel vom Dezember 2020, wo man insgesamt zu der Einschätzung kommt, es handelt sich eigentlich um eine, ich zitiere es jetzt, linke Bewegung auf dem Weg nach rechts. Was die verschiedenen Spektren verbindet und was die Querdenker mit der äußersten Rechten verbindet, ist zweierlei. Erstens ein Verschwörungsdenken, das strukturell antisemitisch ist. Selbst wenn nicht von Israel oder Rothschild die Rede ist, sondern von Bill Gates, der geradezu die Negativikone der Bewegung zu sein scheint, gilt das. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Gates, der mächtige und reiche Mann, der die Strippen im Hintergrund zieht, ist eine Chiffre, ist eine Form der Umwegkommunikation, wie man das in der Forschung nennt. Es ist eine Personalisierung, die einem strukturellen Antisemitismus entspricht. Ein weiterer Aspekt sind die Gleichsetzungen der aktuellen Beschränkungen mit Maßnahmen des NS-Regimes, die Selbststilisierung als Opfer wie die Jüdinnen und Juden. Damit wird zwar im Unterschied zur extremen Rechten die Shoah nicht geleugnet oder gar gefeiert, aber die Schwere der deutschen Verbrechen durch Gleichsetzung, Impfen als Massenmord, Impfen macht frei, wie die Parolen so lauten, relativiert. Das zweite Element, was die verschiedenen Spektren verbindet, ist das, was Sozialwissenschaftler als rohe Bürgerlichkeit bezeichnen und was sich im Querdenkerspektrum so ausdrückt, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, naja, so gefährlich ist das Virus nicht und wenn, dann tötet es in erster Linie alte Menschen. Da schwingt immer schon so ein Nur mit. Und was auf eine meiner Meinung nach sozialdarwinistische Komponente verweist, die auch durchaus anschlussfähig in die gesellschaftliche Mitte ist.
Peter Bierl, Journalist und Experte in Sachen Verschwörungstheorien, fragt am Ende seines Vortrags danach, warum Verschwörungstheorien für nicht gerade wenige Menschen so attraktiv erscheinen.
So, ich komme zum Schluss. Was macht Verschwörungstheorien so attraktiv? Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen inzwischen. Ich finde, manche ergänzen sich, widersprechen sich auch überhaupt nicht. Deswegen will ich jetzt versuchen, so am Schluss ein paar Aspekte vorzustellen. Zunächst mal sind Verschwörungstheorien enorm anpassungsfähig, flexibel, beliebig kombinierbar. Ganz klar, weil die Fakten nebensächlich sind. Ganz beliebig sind sie aber auch wieder nicht. Sie greifen manchmal auf völlig verquere Weise reale Probleme auf. Verschwörungsdenken ist immun gegen Aufklärung und Kritik. Das ist eine Grundhaltung, die mit Sicherheit auch durch so ein Denken gefördert wird, wonach es eigentlich gar keine objektiven Wahrheiten mehr gibt, sondern nur noch Erzählungen, also unterschiedliche Meinungen, die alle ihre Berechtigung haben. Nicht umsonst wird es auch von Rechten und Verschwörungsideologen ständig beschworen, die sogenannte Meinungsfreiheit. Gemeint ist aber eigentlich die Freiheit von Fakten und Argumenten, die Immunisierung gegen Kritik. Verschwörungstheorien eignen sich zur Identitätsstiftung durch Abgrenzung, zur Konstruktion nationaler Identität. Die Nation ist zwar ein ideologisches Phänomen einerseits, aber andererseits zugleich eine Realität, als die Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat in den reichen Ländern des globalen Nordens einen exklusiven und privilegierten Zugang zu Ressourcen verspricht, wenngleich oft nicht einlöst. In der plattesten Variante kommt das zum Ausdruck, wenn Nazis Arbeitsplätze nur für Deutsche fordern. Dazu liefern Politiker und Politikerinnen und Medien zuverlässig eine solide Dauerdröhnung, etwa über die Heuschrecken, von denen ich schon gesprochen habe, oder denkt nochmal dran an die vermeintlich faulen Griechen, die den deutschen Steuerzahler aussaugen. Grundsätzlich gilt, dass Menschen gern eine sinnstiftende Erklärung für die Dinge wollen, die ihnen widerfahren. Sie möchten die Welt als kontrollierbar und vorhersehbar erleben, und eine Verschwörung anzunehmen kann manchmal befriedigender sein, als von Zufällen auszugehen. Sie kann aber auch als Entschuldigung für Dinge herangezogen werden oder als Ausrede. Dazu kommt der ideelle Gewinn für die Anhänger und Anhängerinnen solcher Verschwörungstheorien, ähnlich wie bei esoterischen Lehren, die darin besteht, dass sich die Anhänger und Anhängerinnen der Masse der Unwissenden überlegen fühlen können, als geistige Elite, als die letzten Freiheitskämpferinnen gegenüber den Schlafschafen, wie es so schön heißt. Anhänger und Anhängerinnen von Verschwörungstheorien glauben, dass wir alles erklären können, wenn wir die schlichte Frage stellen, wem nützt es? Die Personalisierung ist ein wesentliches Element. Historische und aktuelle Ereignisse werden als Resultate des zielgerichteten Wollens und Handels von kleinen Gruppen verstanden, aber nicht als Resultat sowohl gesellschaftlicher Strukturen als auch des gegensätzlichen Handelns einer Vielzahl von Akteurinnen. Karl Popper, ein neoliberaler Philosoph, der sich als einer der ersten mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat, bezeichnete diese als säkulare Variante des alten Götterglaubens. Nun seien es scheinbar mächtige Individuen und Gruppen, die unser Leben manipulieren. Dieses Denken sei in der Gesellschaft weit verbreitet, geradezu normal. Und er kritisiert damals die Geschichtswissenschaft, die Abläufe so darstellt, als sei alles aus dem Wirken großer Männer und Feldherren und Politiker hervorgegangen. Heute würden wir auch noch Frauen ergänzen. Und dazu gehört aber auch nicht nur der Geschichtsunterricht, sondern die Selbstinszenierung von Politikern und Politikerinnen als große Macher in den Medien und auch dort die personalisierende Darstellung von Ereignissen. Ausdrücklich lobte der Popper damals den Karl Marx, der mit seiner Analyse des Kapitals als erster ein Mittel gegen Verschwörungsideologien geschaffen habe, weil er nach den gesellschaftlichen Strukturen fragt. Schließlich kann man die Konjunktur von Verschwörungsideologien als Ausdruck einer Legitimationskrise des politischen Systems deuten. Ein Indiz dafür ist der Wandel der Stoßrichtung, also die Vorstellung, der Staat selber habe sich gegen die Bevölkerung verschworen. Auch das Gefühl, Opfer mächtiger Einflüsse zu sein, ist ja nicht völlig falsch, weil unser Leben tatsächlich von Faktoren abhängig ist, die der Einzelne nicht kontrolliert und die schwer zu greifen sind. Wenn die Verbreitung von Verschwörungsideologien Symptom einer Legitimationskrise ist, dann basiert diese auf einer falschen Vorstellung vom Staat als Garanten eines ominösen Gemeinwohls. Das ist kein kritisches Verhältnis, sondern Hörigkeit und obrigkeitsstaatliches Denken. Die Affinität für Verschwörungsideologie wäre demnach der Ausdruck enttäuschter Untertanen. Verschwörungsideologien zeichnen sich dadurch aus, dass Konflikte und Widersprüche als unlautere Machenschaften gedeutet werden, Wirtschaftskrisen als Werk von Bankern, Spekulanten und Börsianern, die dann als Heuschrecke oder Krake karikiert werden. Die abstrakte Herrschaft des Kapitals erscheint so als große Verschwörung, hinter der eine heimliche Weltherrschaft der Juden steckt. Hinzu kommt, dass die Alltagserfahrung besagt, alle Handlungen sind zielgerichtet. Es gibt vergleichsweise einfache Ketten von Ursache und Wirkung, aber diese Alltagserfahrung lässt sich nicht auf gesellschaftliche Verhältnisse übertragen. Die Möglichkeiten von Menschen Einfluss zu nehmen sind unterschiedlich, sehr unterschiedlich, je nach ihrer Klassenlage. Andererseits gilt grundsätzlich, dass die Gesellschaft, in der wir leben, eben nicht das Ergebnis geplanten zielgerichteten Handelns sein kann. Unsere Gesellschaft ist menschengemacht einerseits und wird von Menschen jeden Tag reproduziert. Der Zusammenhang wird jedoch vermittelt über anonyme Konkurrenz- und Tauschbeziehungen. Darauf zielt der Marx'sche Begriff der Entfremdung und später sein Fetischbegriff. Die Grundstruktur der Kapitalverwertung, Konkurrenz, Markt, Lohnarbeit. Wir können ergänzen, Staat und Nation, Weltmarkt und internationale Konkurrenz wird von den meisten nicht hinterfragt. Die Ursachen für negative Folgen, für als chaotisch und widersprüchlich bedrohlich erscheinende Verhältnisse werden als Auswüchse angeprangert, werden personalisiert. Frappierend sind die Parallelen zwischen der Klima- und der Corona-Krise. In beiden Fällen handelt es sich um Entwicklungen, deren letzte Ursache der kapitalistische Raubbau ist, mit katastrophalen Folgen, vor denen UmweltaktivistInnen und WissenschaftlerInnen schon seit Jahrzehnten warnen, die aber von den Regierungen, aber auch von der Mehrheit der Bevölkerung geflissentlich ignoriert werden. Und nun hat mit Corona erstmals sich gezeigt, dass die Folgen ökologischer Zerstörung auch die Menschen im globalen Norden treffen können, und ein Teil der Bevölkerung reagiert daraufhin mit Realitätsverweigerung. Die Querdenker und Querdenkerinnen wollen zurück in einen gesellschaftlichen Normalbetrieb, den sie verteidigen, genau wie die Leugner des Klimawandels. Beide stellen sich damit gegen eine emanzipatorische Überwindung von Ausbeutung und Herrschaft. Im Gefolge von Fridays for Future kam zwar der Slogan System Change statt Climate Change auf, aber es gibt keine auch nur im Ansatz relevante radikale Massenbewegung, dafür aber schon das Potenzial für die faschistische Konterrevolution. Entscheidend wäre, dass wir politische und wirtschaftliche Ereignisse als Ergebnis von gesellschaftlichen Strukturen begreifen, die von Menschen umgesetzt und in ihren konkreten Erscheinungs- und Verlaufsformen bestimmt werden. Das wäre der Schlüssel zum Verständnis von Gesellschaft, und darauf aufbauen ließen sich Ansatzpunkte für emanzipatorisches Handeln finden. Denn es gibt keinen hermetischen Zwang, kein Muss. Es gilt vielmehr der Satz von Marx: Die Menschen machen ihre Geschichte selbst, allerdings unter vorgefundenen Umständen.
Die Menschen machen ihre Geschichte selbst. Das heißt in diesem Fall nicht, Verschwörungsmythen zu erfinden oder ihnen nachzuhängen, sondern wissensbasiert, sozialkritisch und aktiv unser gesellschaftliches Leben demokratisch, gleichberechtigt und sozial zu gestalten. Wir hörten Auszüge von Peter Bierls Vortrag, den er auf Einladung des Informationszentrum Dritte Welt Freiburg im März gehalten hat.